läuft das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Konstantin Schreiber.
Ja, hallo, einen schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Einfach nur Normalität. Danach sehnen sich offenbar viele Briten nach 14 Jahren Tory-Regierung inklusive Brexit und immer neuer Bewohner in der Downing Street Number 10. Dort könnte nach der heutigen Parlamentswahl nun ein Mann einziehen, der im Wahlkampf auch als Langweiler verspottet wurde. Keir Starmer steht mit seiner Labour-Partei vielleicht sogar schon vor einem historischen Sieg. Denn die Konservativen haben viele Menschen mit immer neuen Eskapaden und Extremen enttäuscht. In einer Dreiviertelstunde schließen die Wahllokale im Vereinigten Königreich. Über den Wahltag Valerie Krall.
Im The Three Compasses in Hackney, Nord-London, laufen die Vorbereitungen zur großen Wahlparty. Unter dem Motto Bye Bye Tories lädt Lauren Johns ins Pub ein. Ich bin aufgeregt. Es ist das erste Mal in einer langen Zeit, dass das Ende der Tories in Sicht ist. Eine gute Atmosphäre hier, hoffentlich. In Hackney wird traditionell Labour gewählt. Die Partei, die aller Voraussicht nach die Wahl gewinnen wird. Vor allem, weil die konservative Regierung bei vielen das Vertrauen verloren hat. Ein paar in meiner Familie haben immer nur Tory gewählt. Selbst die stimmen jetzt nicht mehr für sie. Das heißt schon was. Von den Tories kamen einfach nur Lügen. Ich denke, Labour wird zumindest ehrlich mit uns sein und tun, was sie können. Ich freue mich auf den Wandel. Frisches Blut, frische Ideen. Labour-Chef Keir Starmer ist der, auf den sie setzen. Heute Morgen ging er sichtlich gut gelaunt zum Wahllokal. Denn laut der letzten Umfrage liegt seine Partei 18 Prozentpunkte vor den Konservativen. Und das, obwohl Keir Starmer einen eher zurückhaltenden Wahlkampf geführt hat. Change, Wandel, der simple Slogan. Er wolle die Wirtschaft ankurbeln, den staatlichen Gesundheitsdienst verbessern und für Stabilität sorgen. Viel konkreter wurde es nicht. Wir haben mehr als 4 Jahre daran gearbeitet, die Labour-Partei zu ändern. Sie zu einer Partei gemacht, die immer das Land an erste Stelle setzt. Die ein klares Programm hat, unser Land zum Besseren zu verändern. Auch wenn Starmer nicht die Herzen zufliegen, laut Wahlforschern ist die Strategie bloß keine Fehler machen aufgegangen. Keir Starmer hat es geschafft, die negative Einstellung gegenüber der Labour-Partei loszuwerden. Er hat es geschafft, dass viele einer Labour-Regierung deutlich offener gegenüberstehen als unter den vorigen beiden Vorsitzenden. Was er nicht geschafft hat, ist das auch in Enthusiasmus für sich selbst umzuwandeln. Vor allem aber hat Starmer von der politischen Schwäche seines Gegners profitiert, Rishi Sunak. Der Premierminister gab sich zwar bis zuletzt kämpferisch, aber er steht für 14 Jahre Tory-Regierung, in denen das Land wirtschaftlich stark gelitten hat und es vielen schlechter geht als vorher. Wenn man sich die Umfragen anschaut, sieht es düster aus. Es könnte ein historisches Tief werden. Für die Tories kam erschwerend hinzu, dass Nigel Farage im Wahlkampf mitmischte. Der Brexit-Populist tritt für die Rechtsaußenpartei Reform an und dürfte den Tories einige Anhänger wegschnappen. Wie genau die Briten entschieden haben, wird um 23 Uhr in einer ersten Hochrechnung deutlich werden. Hier im Pub hoffen sie auf einen historischen Labour-Sieg und auf einen Neuanfang für Großbritannien.
Und kurz vor Schließung der Wahllokale fragen wir direkt nach bei Annette Dittert, direkt vor Downing Street Number 10 in London. Annette, laut Umfragen lag Labour zuletzt ja deutlich vorne. Kann es denn trotzdem noch eine Überraschung geben?
Überraschungen kann es natürlich immer geben, aber dann hätten so viele Umfrageinstitute sich so irren müssen. Ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Nein, hier gehen heute Abend wirklich alle davon aus, dass morgen Mittag schon hier hinter mir in die Downing Street Number 10 ein Mann einziehen wird, der Keir Starmer heißt und aus der Labour-Partei kommt.
Annette, woher kommt dieser Zuspruch für Labour? Eben klang an, es sei das Profitieren von der Schwäche der Tories. Oder ist es doch noch mehr?
Naja, Keir Starmer hat wirklich in diesem Wahlkampf keine große Euphorie verbreiten können. Er hat es aber auch gar nicht erst versucht, sondern er hat sich als der Mann präsentiert, der nach den Jahren des Brexit-Chaos jetzt die Ärmel aufkrempeln will und dieses wirtschaftlich schwer angeschlagene Großbritannien wieder aufbauen will und dazu die Briten und die Britinnen eingeladen auf diesen schweren Weg, aus dem er auch keinen Hehl gemacht hat. Das heißt, er wird diese Wahl hier morgen nicht als strahlender Hoffnungsträger gewinnen, sondern tatsächlich vor allem deshalb, weil die Briten und Britinnen genug haben von dem Chaos der Tories der letzten Jahre, die mit dem Brexit immer weiter in den rechtspopulistischen Raum abgedriftet sind, die keines ihrer Versprechen haben halten können und auch insgesamt weitestgehend inkompetent hier regiert haben. Und damit, wenn das so kommt, hätten wir hier in Großbritannien morgen eine Entwicklung, die ganz gegenläufig ist zu der in vielen EU-Ländern. Man lässt hier in London, in Großbritannien nämlich den Populismus zumindest fürs Erste einmal hinter sich und wählt als einziges Land in Europa eine mitte-links-sozialdemokratische Partei mit klarer Mehrheit in die Regierung zurück.
Annette, noch kurz, was hieße denn ein Premier Starmer, der ja schon morgen hinter dir einziehen könnte für Deutschland und auch Europa?
Starmer hat im Wahlkampf eine Rückabwicklung des Brexit klar ausgeschlossen, zum Ärger vieler seiner Stammwähler. Aber diese Debatte wollte er nicht mehr aufmachen. Da wird er auch nicht hinter zurückkehren können. Aber die gute Nachricht ist, es wird eine klare Wiederannäherung geben an die EU und auch an einzelne europäische Länder, vor allem in der Sicherheitspolitik. Da ist offenbar schon auf Arbeitsebene mit Deutschland ein bilaterales Sicherheitsabkommen vorbereitet worden. Es kann sein, dass Starmer schon im August nach Berlin kommt, um das gemeinsam mit Olaf Scholz vorzustellen. Und dann wird er seinen ersten großen internationalen Auftritt nächste Woche in Washington auf dem NATO-Gipfel haben. Und auch da wird sich Großbritannien, wenn es denn Keir Starmer ist, der dahin fliegt, als das präsentieren, als was er zu dem er dieses Land wieder machen will, nämlich als ein kompetenter und verlässlicher Partner auf der internationalen Bühne.
Dankeschön, Annette Dittert, an diesem Wahlabend nach London. Ja, während also in Großbritannien mit Labour Mitte links offenbar vor einem großen Sieg steht, könnte in Frankreich die extreme Rechte zum ersten Mal eine Parlamentswahl gewinnen. Der Rassemblement National von Marine Le Pen. Und um das zu verhindern, haben sich, wie schon bei früheren Wahlen, verschiedene politische Lager darauf geeinigt, mit nur einem Kandidaten pro Wahlkreis in die Stichwahl am Sonntag zu gehen. Und zwar mit demjenigen, der vor Ort die größten Chancen hat, den Rechtsaußenkandidaten zu schlagen. Aber nicht alle machen bei dieser Strategie mit, wie Sabine Boland berichtet.
Eine kleine Sommeridylle in Pontoise, eine Stunde nördlich von Paris. Doch die politische Stimmung ist drei Tage vor der Stichwahl gar nicht idyllisch. Die Abgeordnete Émilie Chandler gehört zur Partei von Präsident Macron. Sie möchte ihren Sitz in der Nationalversammlung verteidigen. Ihre Chancen als Drittplatzierte sind nach dem ersten Wahlgang allerdings gering. Dennoch tritt sie an. Es gab eine Umfrage, die besagte, dass, wenn ich mich zurückziehe, der Wahlkreis automatisch an den Rassemblement National fällt. Émilie Chandler will verhindern, dass die extrem rechte Kandidatin des Rassemblement National die Stichwahl gewinnt. Sie versucht alles, um Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen. Ich mag die Menschen hier, ich muss Bodenkontakt haben und mit den Bewohnern sprechen. Daher habe ich mich entschieden, im Rennen zu bleiben. Andere haben anders entschieden, ich hatte aber keine Lust. Traditionell ziehen sich Drittplatzierte zurück, um mit den frei gewordenen Stimmen Kandidaten zu unterstützen, die nicht extrem rechts sind. Hier im Wahlbezirk wären diese Stimmen möglicherweise ihm zugute gekommen. Maximilien Jules-Arthur vom Linksbündnis Le Nouveau Front Populaire. Er ist auf Platz 2 hinter der extrem rechten Kandidatin und hat kein Verständnis für die Macron-Abgeordnete. Ich finde das komplett unverantwortlich und skandalös. Ich hätte mich an ihrer Stelle zurückgezogen, wenn ich auf dem dritten Platz so weit abgeschlagen gewesen wäre. Seine Partei La France Insoumise hat die radikalsten Ideen innerhalb des Linksbündnisses. Jules Arthur macht Wahlkampf in einem Sozialbauviertel. Er will vor allem die vielen Nichtwähler hier überzeugen, am Sonntag abzustimmen. Wir haben eine Pflicht und ein republikanisches Gewissen. Und wir sind fest davon überzeugt, dass man Leute wie Anne-Sicard vom Rassemblement National nicht gewinnen lassen darf. Das dürfen wir uns nicht erlauben angesichts der sozialen und der ökologischen Notlage, in der wir sind. Die Kandidatin der extrem Rechten wollte nicht mit uns sprechen, aber auf einem Markt im Wahlkreis begegnen wir einigen Anhängern. Der RN ist nicht rassistisch. Er ist rassistisch in Bezug auf gewisse Personen, aber nicht rassistisch im Allgemeinen, das darf man nicht sagen. Europa hat uns kaputt gemacht. Europa und der Euro. Wir hätten es wie die Engländer machen sollen, alleine bleiben, in Ruhe. Emilie Chandler von der Präsidentenpartei hätte in ihrem Wahlkreis noch viel vor, wenn die Wählerinnen und Wähler sie denn ließen. Es sieht im Moment nicht danach aus, sie kämpft dennoch weiter.
Und mehr zu dieser Stichwahl in Frankreich, Reportagen und Analysen dazu sehen Sie auch am Sonntag um 12.45 Uhr im Europa-Magazin. Hier im Ersten empfehlen wir Ihnen sehr. Also, am Sonntag wählt Frankreich, heute Großbritannien und im November, da wählen ja auch noch die Menschen in den USA, einen neuen Präsidenten. Um dieses Superwahljahr geht es auch in unserem ARD Deutschland-Trend und den hat Ellen Eni.
Blicken wir vielleicht zuerst nach Frankreich. Wenn es tatsächlich nach der Stichwahl am Sonntag zu einer von Marine Le Pens Partei geführten Regierung kommen würde, dann wollten wir von den Deutschen wissen, was das für Auswirkungen auf das deutsch-französische Verhältnis haben könnte. Und sagen wir mal so, sie machen sich da durchaus Sorgen. Die Zahlen lauten, 5% fänden es eher gut, wenn es eine von Le Pen geführte Regierung in Frankreich geben würde für das deutsch-französische Verhältnis. Aber die Mehrheit von 61% sagt, das ist eher schlecht für das deutsch-französische Verhältnis. 19%, knapp ein Fünftel, sagt, das würde wenig Veränderung bedeuten im Vergleich zur aktuellen Regierung. Blicken wir auf die USA. Dort wird im Herbst ein neuer Präsident gewählt. Und aktuell sieht es danach aus, dass Joe Biden, der Amtsinhaber von den Demokraten, wieder antreten wird, obwohl er im TV-Duell gegen seinen Herausforderer und den Ex-Präsidenten Donald Trump nicht wirklich gut reüssiert hat. Wenn es aber zu einem Duell zwischen diesen beiden Menschen kommen sollte, dann blicken die Deutschen durchaus skeptisch auf diese beiden Kandidaten. Denn Joe Biden, der amtierende Präsident von den Demokraten, kann aktuell 28% der Deutschen überzeugen. Donald Trump überzeugt nur 9% der Bürgerinnen und Bürger im Land und keiner von beiden überzeugt 59%. Das heißt, ein sehr skeptischer Blick auf diese beiden Personen. Und wenn man die US-amerikanischen Umfragen verfolgt, dann geht es den Amerikanerinnen und Amerikanern ganz ähnlich. Wir haben diese Wahlen zum Anlass genommen, einmal auf die Zukunft unserer Demokratie in diesen Ländern zu gucken und wie der Blick der Deutschen darauf ist. Mit Blick auf Frankreich machen sich aktuell 59% der Befragten Sorgen um die Zukunft der Demokratie in diesem Land. Mit Blick auf die USA sind es 67% und mit Blick auf die Demokratie hier bei uns im Land in Deutschland sind es 69% der Befragten, die sich Sorgen um die Zukunft der Demokratie machen. Das ist eine erstaunliche Zahl, wenn man sie so betrachtet. Aber man muss wissen, es gibt da durchaus unterschiedliche Motivlagen. Wir wissen nämlich aus vorangegangenen Befragungen, zum Beispiel im Februar, da wollten wir wissen, was ist denn die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland? Dass Anhänger von Union, SPD und Grünen mehrheitlich sagen, die Gefahr geht von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus aus. Aber bei den Anhängern von AfD und BSW geht die größte Gefahr für die Demokratie von der Abgehobenheit der Politik aus. Und das ist eine durchaus unterschiedliche Motivlage. Blicken wir jetzt auf die aktuelle politische Stimmung in dieser Woche. Wenn schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die SPD aktuell auf 14%. Das ist ein Punkt weniger im Vergleich zu Ende Mai. Die Union ist stabil bei 31%. Die Grünen würden einen Punkt einbüßen, kämen auf 13%. Die FDP verbessert sich um einen Punkt, kommt auf 5%. Die AfD büßt einen Punkt ein, wäre bei 17%. Die Linkspartei stabil bei 3%. Das Bündnis Sarah Wagenknecht kann sich um 3 Punkte verbessern, käme auf 8%. Bestwert hier bei uns im Deutschlandtrend. Und die übrigen Parteien, 9% minus 1 Punkt, sind hier im grauen Balken aufgeführt. In diesem Zusammenhang ist es interessant, mal auf das Bündnis Sarah Wagenknecht zu gucken und die Einstellungen der Deutschen zu dieser doch relativ jungen Partei abzufragen. Wir wollten uns diesem Thema in verschiedenen Aussagen nähern und schauen wir uns diese hier an. Außer Sarah Wagenknecht hat das BSW wenig zu bieten, sagen 57% der Befragten in Deutschland, also eine Mehrheit. Gleichzeitig sagen 53% der Befragten in Deutschland, ich finde es gut, dass sich das BSW gleichzeitig für mehr Soziales und weniger Zuwanderung einsetzt. Und eine Minderheit von 36%, gut ein Drittel, sagt, ich finde es gut, dass sich das BSW gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine einsetzt. Hier kann man natürlich im Umkehrschluss sagen, eine Mehrheit findet diese Aussage nicht gut, stimmt ihr nicht zu. Aber durchaus Zustimmung zur Kombination der Themen Soziales und Zuwanderung hier beim Bündnis Sarah Wagenknecht. Insgesamt muss man sagen, in Ostdeutschland wird die Partei noch durchaus positiver gesehen, was man unter anderem auch bei der nächsten Frage erkennen kann. Fänden Sie es gut, wenn das Bündnis Sarah Wagenknecht an Landesregierungen in Deutschland in Zukunft beteiligt werden würde? Hier sind die Antworten. Insgesamt in Deutschland fänden das 38% der Befragten gut, 46% nicht gut. Aber jetzt der besondere Blick auf Ostdeutschland. Hier ist eine Mehrheit, 55% der Befragten, dafür, dass das BSW an Landesregierungen beteiligt wird. Eine Minderheit von 29% fände das nicht gut. Und diese Zahlen sind natürlich besonders interessant mit Blick auf die Landtagswahlen, die im Herbst in 3 ostdeutschen Bundesländern stattfinden werden. Alle Zahlen und Analysen zu diesem Deutschlandtrend finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Soweit Ellen Eni. Und für den Deutschland-Trend haben wir übrigens auch gefragt, wie groß das Zutrauen in die deutsche Fußballnationalmannschaft ist. Also wie schneidet sie ab bei dieser Europameisterschaft? 1/3 rechnet damit, dass das Team von Julian Nagelsmann morgen im Viertelfinale gegen Spanien ausscheidet. Aber immerhin genauso viele glauben, dass es fürs Finale reicht. Und natürlich hoffen viele Fans sogar auf den Titel. Das spürt man auch in Stuttgart sehr deutlich, wo Deutschland ja morgen auf Spanien trifft. Fabian Siegel und Paul Jens berichten.
Die spanischen Fans warten vor diesem Stuttgarter Hotel auf ihre Mannschaft und feiern den ersten kleinen Sieg. Bislang wohnte hier immer die deutsche Mannschaft, doch diesmal durfte Spanien zuerst aussuchen und hat den Deutschen glatt das Stammhotel weggeschnappt. Und auch für morgen sind sie siegessicher.
Mir ist das Ergebnis egal, Hauptsache Spanien ein Tor mehr haben mit der deutschen Mannschaft. Mein Tipp 1-0.
Wir werden auch gewinnen. 2-1.
Sag ich jetzt schon.
Oh, das kommt eine Kiste, aber ich tippe 2-1 nach Verlängerung für Spanien.
Und dann, nach gar nicht mal so langem Warten, kommen endlich ihre Helden. Diese Spieler sollen es richten für Spanien. Denn der einzig wichtige Sieg in diesem Duell ist der morgen. Auf dem Platz. Die Nachwuchsfrauen des MTV Stuttgart treten beim Training heute noch mal selbst gegen den Ball. Morgen sind sie dann aber vor allem Fans mit klarem Favoriten.
2-1 für Deutschland und Musiala und Phil Krug werden die Tore schießen.
Ich sag 1-1, reguläre Spielzeit und dann 2-1 in der Verlängerung.
Also es ist schon ein harter Gegner und jeder sieht, wie sie spielen. Und die machen ja auch ein super Spiel und haben einen tollen Kader. Aber ich glaube, wir werden es gewinnen.
Volle Zustimmung auch in der Stuttgarter Innenstadt. Die freiwilligen Helfer feiern am Tag vor dem Spiel sich und die EM. Und die Fans sind voller Vorfreude.
Also könnte das Finale sein, Deutschland-Spanien, was will man mehr?
Und wie geht's aus?
Geiles Wetter natürlich, 2-1 für Deutschland.
Wissen Sie denn, wann Deutschland das letzte Mal ein Pflichtspiel gewonnen hat gegen Spanien?
Oh, gute Frage, nächste Frage.
Tatsächlich, hier in der Ausstellung zur EM-Historie im Stuttgarter Stadtpalais muss man den letzten Sieg gegen Spanien bei einer EM lange suchen. So viel sei verraten, Sie hier waren damals noch nicht auf der Welt. Wann war es denn jetzt?
Nee, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich schon relativ lang her.
1988, glaube ich.
Schon eine Weile
her. In der Europameisterschaft.
Schon eine Weile her, oder?
Ist schon eine Weile her, ja.
Das ist krass.
Wie alt warst du da?
Da war ich noch nicht geboren.
Und auch wenn von den MTV-Spielerinnen noch keine geboren war, zeigen sie uns trotzdem den entscheidenden Spielzug von damals. Na, wenn das kein Ansporn ist für morgen. Die Fans in Stuttgart sind auf jeden Fall bereit.
Ja, und die deutschen Spieler sicherlich auch. Wie und mit welchem Plan die Mannschaft von Julian Nagelsmann morgen aufläuft, das wissen wir noch nicht. Allerdings treffen da im Viertelfinale Deutschland gegen Spanien ja auch keine Unbekannten aufeinander. Denn immerhin drei deutsche Spieler aus der bisherigen Startelf sind in der spanischen Liga aktiv, in Madrid und Barcelona. Über die Vorbereitung Bernd Schmelzer.
Julian Nagelsmann wirkt gelassen und fokussiert zugleich. Vor dem zweiten K.O.-Spiel hat er großes Vertrauen in seine Mannschaft, aber auch in die Atmosphäre in Stuttgart.
Gemeinsam ist man immer ein bisschen stärker und es ist ein Heim-EM, sprich den Vorteil sollten wir nutzen und weiterhin gemeinsam versuchen, erfolgreiche Spiele zu haben und zu feiern.
In der Innenverteidigung wird Tah nach Gelbsperre an die Seite von Rüdiger zurückkehren. Ob Sané in der Startelf bleibt oder seinen Platz wieder für Wirtz räumen muss, ist völlig offen. Insgesamt herrscht sehr gute Stimmung, die im Idealfall in positive Energie umgewandelt werden kann, bei aller Brisanz dieses Duells.
Ja gut, ist ein Viertelfinale in der EM, also wenn das keine Brisanz hat, dann gut Nacht um 6:30. Was haben wir denn jetzt? Früher noch, glaube ich, aber es hat schon sehr viel Brisanz, klar.
Natürlich auch, weil die Spanier so spielerisch leicht durchs Turnier flogen. 4 Partien, alle 4 gewonnen. Seit 36 Jahren gegen Deutschland kein Pflichtspiel mehr verloren. Die gefürchtetste Flügelzange der EM mit Williams und Jamal. Spanien kennt kein Erbarmen. Deutschland zählt natürlich zu den Titelfavoriten. Wir hoffen aber, Toni Kroos morgen in Rente schicken zu können. Der Weltmeister von 2014 wird nämlich nach dem Turnier seine Karriere beenden. 10 Jahre spielte Kroos in Spanien bei Real Madrid, gewann unter anderem 5-mal die Champions League mit den Königlichen. Den abrupten Kroos-Ruhestand soll gerade Robert Andrich verhindern, der Kroos im Mittelfeld den Rücken frei hält und heute bereits mit einem besonderen Look einen Akzent setzte.
Aber im Moment gibt es Frisuren, die verpflichten ein bisschen mehr wie andere zu einer Top-Leistung. Ob jetzt Robert Sänger dabei ist, das müsst ihr selber bewerten.
Für genügend Spannung und Anspannung scheint also gesorgt zu sein.
Also Deutschland, Spanien morgen um 18 Uhr hier im Ersten. Die Türkei muss in ihrem EM-Viertelfinalspiel einen Tag später dann offenbar ohne ihren Doppeltorschützen aus dem Achtelfinale ohne Demiral auskommen. Nach Informationen der Bild-Zeitung sperrt ihn die UEFA wegen des umstrittenen Wolfsgrußes vorgestern im Spiel gegen Österreich. Und was am Rande des Rasens auffällt, auf den Werbetafeln spielen bei dieser Europameisterschaft vor allem Chinesen mit. Bei den Autos fällt es besonders auf, denn da heißt der Sponsor im Autoland Deutschland nicht etwa Volkswagen oder Mercedes, sondern BYD aus China. Chinesische Hersteller drängen massiv nach Europa und verkaufen hier zu vergleichsweise niedrigen Preisen. Viele Verbraucher freut's, aber ist das auch ein fairer Wettbewerb? Oder Ergebnis unrechtmäßiger Subventionen der Regierung in Peking. Die Europäische Union wirft China das schon länger vor, nicht nach internationalen Regeln zu spielen. Ja, und hat nun heute vorläufige Strafzölle verhängt auf chinesische E-Autos. Michael Grütz.
BYD, build your dreams, bau dir deine Träume. Diese chinesischen Elektroautos wollen Europa erobern, schick und günstig, rund 30% billiger als die europäische Konkurrenz. Eigentlich schön für die Autofahrer, die EU-Kommission aber hat einen ganz anderen Blick auf die attraktiven Preise.
Es gibt einen Wettbewerbsnachteil für die EU-Industrie, auch in Deutschland übrigens.
Und zwar, weil China die Produktion seiner Elektroautos hochgradig aus dem Staatshaushalt subventioniert, seine Fahrzeuge billig anbieten kann und somit den Wettbewerb verzerrt, so die EU-Kommission. Seebrügge, hier landen zunehmend diese chinesischen Elektrofahrzeuge für den europäischen Markt an. Build your dreams, bau dir deine Träume. Das könnte demnächst 17,4% teurer werden, andere Hersteller sogar rund 30%. Manche fürchten nun einen Handelskrieg. Vor allem die deutsche Autoindustrie sorgt sich.
Wir brauchen eine offene Märkte, um als starke Exportindustrie unsere Produkte weltweit absetzen zu können. Zölle führen zu Gegenmaßnahmen, wie jetzt auch schon von China angekündigt. Insofern ist ein Instrument, was uns helfen soll, am Ende des Tages sehr wahrscheinlich schädlich.
Und Sie könnten von Gegenmaßnahmen betroffen sein. Mercedes, BMW, VW, Sie machen 30, ja 40% Ihres Umsatzes in China, verdienen dort viel Geld mit den Luxuslimousinen, andere Industriebranchen aber eben nicht. Und deshalb sind viele Unternehmen, nämlich 80%, ganz anderer Auffassung als die Autoindustrie, wie eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt.
Also wir müssen, glaube ich, feststellen, dass Unternehmen, die stark in China exponiert sind, also für die China ein wichtiger Absatzmarkt ist, die Debatte jetzt anders sehen als die Unternehmen, die überwiegend auf den heimischen Markt, auf den europäischen Markt fokussiert sind und die deswegen die China-Konkurrenz als drängenderes Problem sehen. Offenbar gehen die Meinungen hier deutlich auseinander.
Genauso auseinander wie in Europa. Deutschland eher gegen die Strafzölle, Frankreich oder Spanien befürworten härtere Maßnahmen gegen China. Schon lange diskutiert die EU, wie sie die europäische Industrie besser schützt. Die Strafzölle sind vorläufig. Man will China gegenüber Flagge zeigen, einen Handelskrieg aber will man nicht. Mit Träumen hat dieser Konkurrenzkampf jedenfalls nichts zu tun.
Und damit zu weiteren Nachrichten und dir, Konstantin.
Die Spitzen der Ampelkoalition ringen zur Stunde im Bundeskanzleramt um einen Kompromiss im Haushaltsstreit. Laut Bild-Zeitung soll unter anderem das Verteidigungsministerium deutlich weniger Geld bekommen als von Minister Pistorius gefordert. Demnach soll der Etat im kommenden Jahr nur um 1,17 statt 6,5 Milliarden Euro steigen. Das 2%-Ziel der NATO für Verteidigungsausgaben soll aber durch das im Grundgesetz verankerte Bundeswehr-Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro abgesichert werden. Der deutsche Atomausstieg wird von heute an in einem Bundestagsuntersuchungsausschuss aufgearbeitet. Die Fraktionen von Union und AfD stimmten im Parlament dafür. Der Ausstieg war unter Kanzlerin Merkel beschlossen worden und sollte 2022 beendet sein. Die Ampelkoalition hatte die drei letzten Meiler wegen des Ukraine-Krieges zunächst weiterlaufen lassen, weil Stromengpässe befürchtet wurden. Atombefürworter in Union und FDP hatten dann den gesamten Ausstieg in Frage gestellt. Die Ereignisse rund um den überhasteten Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan wird bereits seit 2 Jahren von einem Bundestagsuntersuchungsausschuss untersucht. Heute räumte BND-Chef Karl ein, dass sein Dienst die Lage damals falsch eingeschätzt hatte. Es sei unterschätzt worden, wie schnell die radikal-islamischen Taliban die Hauptstadt Kabul einnehmen. Die Bundeswehr war im Sommer 2021 schneller abgezogen als ursprünglich geplant. Als die Taliban das Land dann überraschend schnell einnahmen, beteiligte sich Deutschland an einem internationalen Evakuierungseinsatz. In Kasachstan hat sich heute ein Staatenbündnis getroffen, das sich als Gegengewicht zur westlichen Welt versteht. Zu den Mitgliedsländern der Shanghaier Organisation gehören unter anderem Russland, China und Indien. Heute wurde auch das autoritär geführte Belarus als 10. Mitglied aufgenommen. Russlands Präsident Putin sagte, neue Zentren politischer und wirtschaftlicher Macht seien auf dem Vormarsch. In der Abschlusserklärung des Gipfels kritisieren die Staaten eine Zunahme geopolitischer Konfrontationen und Konflikte. In der deutschen Industrie ist weiterhin kein Aufschwung in Sicht. Im Mai gab es nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes erneut weniger Aufträge. Details von Anja Kohl.
In der deutschen Industrie ist bislang kein Aufschwung in Sicht. Zwar fasst der Welthandel langsam wieder Fuß, doch dies führt bislang nicht zu mehr Bestellungen. Zudem erteilen heimische Unternehmen nur wenig neue Aufträge, da sie mit hohen Kosten für Energie, bürokratischen Lasten und dem Personalmangel kämpfen. Statt eines Anstiegs, der erwartet wurde, gingen die Auftragseingänge in der Industrie im Mai erneut um 8,6% im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. Der 5. Rückgang in Folge. Seit Jahresbeginn damit keinerlei Besserung. Zumindest Konsumgüter wurden mehr bestellt als im Vorjahr. Dafür gab es deutlich weniger Aufträge für Maschinen und Anlagen und auch für Pkw und Fahrzeugteile.
Wie manipuliert man Menschen in ihrem Denken, Fühlen und Tun so perfide, dass sich Hass, Ausgrenzung und Gewalt breit machen und gleichzeitig auch noch Verehrung und Bewunderung eines Diktators? Antworten auf diese Frage findet man auch heute in verschiedenen Autokratien weltweit. Vor über 90 Jahren aber perfektionierte ein Mann die Kunst der Propaganda, wie er sie nannte, so sehr, dass sie zum größten Verbrechen der Menschheit führte. Der Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden und zum Vernichtungskrieg der Nationalsozialisten. Führer und Verführer heißt der Film, den Klaus Lesche jetzt vorstellt.
März 1938. Nachdem er Österreich dem Deutschen Reich einverleibt hat, kehrt Adolf Hitler nach Berlin zurück. Es ist ein Triumphzug, ein choreografierter Triumphzug. Wann und wo das kleine Mädchen seine Blumen an Hitler übergibt, das hat Joseph Goebbels en Detail festgelegt. Der Propagandaminister fühlt sich als Künstler.
Propaganda ist eine Kunst wie die Malerei. Nicht das Bild ist von größtem Wert, das der Wirklichkeit am nächsten kommt. Nein, es ist jenes, das die größten Empfindungen auslöst.
Goebbels hat den Führermythos, wie wir ihn kennen, weitgehend geschaffen. Es gab natürlich eine Zeit, in der Goebbels Hitler noch gar nicht gekannt hat. Aber mit Zunahme des Krieges war immer mehr klar, dass Goebbels die Propaganda steuert und auch das Hitlerbild schafft.
Beim Münchner Filmfest hat Führer und Verführer am Abend Premiere. Regisseur Joachim Lang geht es nicht nur um Ereignisse, die 80, 90 Jahre zurückliegen. Ihm geht es um die Gegenwart.
Ich versuche, die Mechanismen, die Goebbels entwickelt hat, um das Volk anzulügen, offenzulegen. Wir schauen ihm beim Lügen über die Schulter. Es ist ein Film gegen Verführung. Und meine große Hoffnung ist, wenn man diese Methoden verstanden hat, ist man auch kritischer gegen heutige Fälschungen.
Goebbels hat Presse und Radio gleichgeschaltet. Täglich gibt er Anweisungen, worüber sie wie zu berichten haben und worüber nicht. Mobilisiert wird für den totalen Krieg, gehetzt wird vorwiegend gegen Juden. Auch das Kino spannt Goebbels ein, etwa mit dem Spielfilm Jud Süß.
Zu Hunderten ziehen die Juden in die Stadt. Die Bevölkerung ist in hellem Aufruhr.
Wie die Heuschrecken kommen sie über unser Land.
Unsere Botschaft ist im Spielfilm versteckt. Noch wesentlich wirkungsvoller.
Geschickt montiert Führer und Verführer, alte Wochenschaubilder mit Spielszenen in nüchterner Fernsehfilmästhetik. Vieles basiert auf Goebbels Tagebüchern. Lang zeigt die Perspektive der Täter. Es gibt Erhellendes über perfide Tricks der Propaganda, aber auch Bunkerbanalitäten aus den letzten Tagen der Nazi-Herrschaft.
Der Führer sieht schlecht aus.
Die Lage ist katastrophal.
Da hilft auch keine Propaganda mehr. Lang verzichtet weitgehend auf Klischees wie einen hysterischen Hitler oder einen geifernden Goebbels. Den Tätern will er auf keinen Fall das Feld überlassen. Auch Holocaust-Überlebende erzählen ihre Geschichte. Und die mittlerweile 102-jährige Margot Friedländer hat das letzte Wort.
Menschen haben Menschen zu respektieren. Wir sind alle gleich. Seid Menschen. Das ist das Wichtigste.
Heute war Premiere und in einer Woche kommt der Film Führer und Verführer regulär in die Kinos. Und uns bleibt jetzt noch der Blick aufs Fußballwetter morgen. Das letzte Deutschlandspiel musste nach einem Wolkenbruch ja unterbrochen werden. Hoffen wir, dass sowas morgen nicht passiert und Carsten Schwanke die passenden Aussichten hat.
Für das Fußballwetter für morgen Abend 18 Uhr geht mein Daumen ganz klar nach oben. Vor allem, wenn wir nach Stuttgart in Richtung Stadion schauen, denn dort gibt es bestes Fußballwetter. Um 18 Uhr erwarten wir in Stuttgart immer noch viel Sonnenschein bei nur wenigen Schleierwolken und das bei einer Temperatur von 24 Grad. Selbst um 20 Uhr dürfte die Temperatur dort immer noch bei 22 bis 23 Grad liegen. Und wie sieht es im großen Rest Deutschlands aus beim Public Viewing, bei all den Möglichkeiten, wo man sich draußen hinsetzen kann und Fußball schauen kann? Dafür gucken wir auf den Satellitenfilm und zwar auf den Atlantik. Hier schiebt sich ein neues Tiefdruckgebiet mit diesen dichten Wolken Richtung England. Und man kann sich das fast denken, wie das ganze Spiel weitergeht. Diese Wolken bewegen sich schnurstracks Richtung Deutschland und erreichen den Nordwesten Deutschlands morgen Nachmittag. Deshalb sieht das Public Viewing Wetter für morgen Abend 18 bis 20 Uhr so aus, dass in diesem hier schraffierten Bereich, also vom Nordwesten bis zur Ostseeküste, hier müssen wir mit Schauern bzw. mit leichtem Regen oder Nieselregen rechnen. Ansonsten sieht das Wetter wirklich auch gut aus, verbreitet. Also die meisten Menschen in Deutschland dürften morgen trockenes und auch angenehm temperiertes Wetter genießen. Im Süden örtlich bis zu 25 Grad, übrigens auch im Norden Schleswig-Holsteins. Auch dort dürfte dieser Regen nicht ankommen. Und diese Regenwolken, die dort ankommen, die sehen wir auf unserem Wettervorschaufilm. Sehr schön. Heute Nacht bleibt es erstmal weitestgehend trocken und sternklar. Nur von der Nordseeküste ziehen immer wieder Richtung Schleswig-Holstein ein paar Regenschauer. Dann beginnt der Tag morgen sehr sonnig. bevor diese Wolken hier im Nordwesten ankommen. Im Norden schon zur Mittagszeit erste Schauer. Und hier vom Niederrhein bis zum Teutoburger Wald bewegen sich dann so ein bisschen Nieselregenwolken landeinwärts. Die Temperaturen nachts 9 bis 15 Grad, tagsüber im Nordwesten unter diesen Regenwolken 17 bis 20 Grad. Sonst sind es vor allem in der Südhälfte 23 bis 27 Grad. Die weiteren Aussichten: Der Samstag wird im Osten sehr heiß mit bis zu 32 Grad. Anschließend gibt es teils kräftige Gewitter und Regenschauer. Der Sonntag deutlich freundlicher, Wetterentspannung bei 18 bis 24 Grad.
Soweit die Aussichten von Carsten Schwanke. Das war's von uns. Hier im Ersten geht's gleich mit Satire weiter von Extra 3.
Ja, und im Anschluss begrüßt dann Ina Müller hier ihre Gäste.
Morgen begrüßt sie Helge Fuß dann an dieser Stelle. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss und weiterhin einen angenehmen Rest dieses Donnerstags.